SRF 1.
Persönlich. Anita Richner im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander, ein ganz herzliches Willkommen hier aus dem Taborettli in Basel. Wir sind im oberen Stock vom Theater Fauteuil und wir haben heute die Dame des Hauses bei uns zu Gast. Das ist Caroline Rasser, die zusammen mit ihrem Bruder Claude das Theater seit vielen Jahren führt. Neben ihr sitzt Marco Gaimi, er ist Arzt und hat vor kurzem hier in Basel die erste Männerpraxis der Schweiz aufgetan. Ganz herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Marco Gaimi, als ich Ihnen gesagt habe, Caroline Rasser sei heute Ihre Sparringpartnerin, haben Sie gesagt, das treffe sich super, weil Sie kennen sich eigentlich seit langem, sie befreundet, das habe ich nicht gewusst. Können Männer und Frauen einfach befreundet sein?
Das ist gerade ein heftiger Erfolg zum Anfang. Zuerst denkt man am Laufen. Ja, absolut, das geht. Das glaubt ja fast niemand. Aber ein Beweis ist auf der Bühne. Und das ist etwas sehr Befruchtendes, weil wenn Männer überhaupt Freundschaften haben, das ist auch noch relativ selten und naturgeschützt, so Männerfreundschaften, dann reden sie ja meistens so über drei Themen: Frauen, Auto, FCB. Und nicht über andere Sachen. Oder wenn, dann ist es immer so quasi auf die Mühle vom anderen und Selbstmitleid verstärkend. Und ich denke, eine gegengeschlechtliche, tiefere Freundschaft öffnet auch neue Ansichten, die einem dann meistens weiterbringen als nur streicheln und Schulterklopfen. Ich finde es etwas sehr Wichtiges und Schönes.
Aber es ist nicht einfach, Caroline Rasser. Wie finden Sie das? Ist das etwas, wo Ring geht? Oder ist...
Also für mich geht es absolut Ring, obwohl ich jetzt vorher ein bisschen schmunzeln musste, weil wir reden auch sehr oft über den FCB und besuchen sogar Menschen zusammen. Also von dem her ist das vielleicht irgendwie doch gar nicht so unterschiedlich zu deinen Männerfreundschaften, aber nein, ich sehe jetzt hier keine Hürden oder Hindernisse.
Was braucht es denn, dass das klappt? Dass er nicht irgendwann halt die Erotik irgendwie gleich ein Schnippli schlägt, oder?
Also Nietzsche hat einmal gesagt, es braucht irgendeinen physikalischen Makel bei der anderen Person und ich bin froh, dass sie nicht hübsch ist und nicht gut aussieht.
Also.
Sonst wäre es problematisch.
Wir müssen einfach schnell für alle, die nicht hier im Saal sitzen. Caroline Rasser ist eine sehr attraktive Frau, Anfang 40 mit langen braunen Haaren. Also nur, dass wir die Fakten hier schnell klarstellen. Ja. Was ist denn er für ein Mann?
Für mich ein guter Kollege. Für mich ist es sehr interessant, mit ihm zu reden. Also ich habe auch abgesehen von Marco noch andere Freundschaften, die ich pflege, zu Männern und auch beruflich enge Kontakte. Also es ist noch interessant, meine besten Freundinnen sind trotzdem Frauen. Also die, wenn ich jetzt den nächsten oder intimsten Austausch habe, das sind Frauen. Aber der Marco ist für mich schon eine Bereicherung. Einfach manchmal gibt es dann auch eine Aussicht auf Themen, wo Frauen untereinander ein bisschen gefangen oder befangen sind. Also ich finde das sehr interessant, aber es ist mir jetzt also nie ein Weg gekommen, dass du ein Mann bist. Also dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, das kann man jetzt nicht besprechen oder das könnte brenzlig werden oder so. Also ich tue jetzt nicht kontern zu deinen Bosheiten von vorher, aber ich sehe es genau gleich.
Aber wie ist es, wenn man also in den letzten 10, 20 Jahren hat man ja wirklich einmal so ein bisschen den Eindruck, zwischen den Männern und den Frauen ist vieles so wie nicht mehr ganz klar, oder? Also es ist wie, das Verhältnis ist wie nicht mehr, es ist nicht so unkompliziert. An was liegt das?
Es ist überhaupt nicht mehr klar, habe ich den Eindruck. Mhm. Also ich finde es toll, es sind fast nur Bärchen eingelaufen hier. Ich glaube, das ist irgend so ein Biotop, wo man da für so ein Indianerreservat.
Wir haben die extra bestellt.
Ich glaube. Aber ich denke, die jetzt 42 Jahre Emanzipation haben schon ziemlich vieles unklar gemacht. Und jetzt fühlen sich ja die Frauen über die schrecklichen, unmännlichen, vor allem Schweizer Männer, zu lamentieren. In der Weltwoche ist gerade so ein Artikel, dass Schweizer Männer, die schleichen so rum, die haben nicht mal mehr richtigen Gang. Das steht drin, das Becki wird so geschoben, oder? Und dann laufen sie so geknickt. Ja, hauen doch noch mal 40 Jahre auf uns ab und ab, dann sind wir total geknickt, oder? Also, ich meine, so nach dieser langen Zeit, wir sind ja nicht aus Stahl und irgendwann gehen die Schläge ja auch an, oder? Nein, ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich denke, die Emanzipation der Frau setzt sie natürlich jetzt auch in eine Situation, dass sie sich fragen muss, was will ich und vor allem, was will ich von Männern.
Aber ist es wirklich so schlimm? Also, Caroline Rasser, ich glaube, jetzt müssen wir da noch irgendwie etwas dazu sagen. Also, dass Männer rumschleichen und irgendwie. Also, wie erleben Sie denn die Männer?
Ja, ich finde es also interessant. Offenbar schleichen und schwabbeln die Männer jetzt nach 40 Jahren. Also die Frauen könnten ja überhaupt nicht mehr aufrecht gehen mit dieser ganzen Vorgeschichte, die länger ist als 40 Jahre. Also rissen doch ein bisschen zusammen. Also wirklich.
Aber wie hätten wir denn gerne die Männer? Vielleicht müssen wir da mal... Können wir da mal ansetzen?
Also ich möchte grundsätzlich gar nicht alle gleich. Ich finde das noch toll, dass es verschiedene gibt und wo jetzt auch mit verschiedener Sensibilität auf die Entwicklung, auf die Emanzipation der letzten 40 Jahre reagieren. Das finde ich noch spannend, wie es auch verschiedene Frauen gibt, wie die Frauen auch grundsätzlich sehr verschieden mit dieser Entwicklung in den letzten 40 Jahren umgegangen sind. Finde ich das eigentlich eine spannende und eine tolle Zeit, wo beiden Geschlechtern mehr Möglichkeiten gibt als vorher. Und es ist vielleicht ein bisschen schwerer, man muss sich da vielleicht selber sein Plätzchen finden oder die Lebensform definieren, wo man das Gefühl hat, passt zu einem. Es ist nicht mehr so vorgegeben und das finde ich eigentlich eine Bereicherung für beide Geschlechter.
Manchmal hat man aber schon das Gefühl, es ist ein bisschen ein Minenfeld. Also wenn man zum Beispiel irgendetwas anhat und ist mir auch schon passiert im Büro, dass ein Mann gesagt hat, du, ich finde eigentlich, du hast so ein schönes Kleid an, aber ich getraue mich, das dürfen wir eigentlich gar nicht mehr sagen. Das finde ich ist schade, oder? Weil eigentlich, warum nicht? Aber da haben ja schon gewisse Männer, glaube ich, schon das Gefühl, da ist eine Grenze überschritten.
Ja, wir sind mit dem Kollegen Hähner vor ein paar Tagen in ein öffentliches Amt reingekommen, nicht in dieser Stadt, und die Mitarbeiter laufen jeden Tag als erstes, was ich sehe, ein paar Flyer. Das eine ist irgendwie Mobbing, das andere ist irgendwie Rassismus und das dritte, das größte ist gegen sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz. Das ist jeden Morgen der erste Eindruck. Ich meine, so kann man sich auch laden, oder positiv. Und es ist natürlich schon so, dass das steht auch in dem besagten Artikel, dass insbesondere Schweizer Männer auch keine Komplimente mehr machen, nicht über eine Schal, nicht über irgendetwas. Oder? Am Arbeitsplatz habe ich das Gefühl, in 5 Jahren werden wir zuerst einmal das Geschlecht abgeben, der Garderobe oder beim Portier. Dann sind wir von Anfang an gleichgeschaltet. Und das ist schon so, wie Sie es richtig sagen, man traut sich einfach nicht mehr. Seit der Affäre Brüderle, da, also etwas vom Lachhaftesten, was ich je gehört habe, weißt du nicht, wenn du ein Kompliment machst, bist schon wieder am Jagen, hast schon wieder der Pfeil in der Seite innen. Oder meinst du es einfach so, wie es ist? Und ich glaube, wenn man mit Frauen redet, man hat es halt gleich noch gern, wenn man in Mantel geholfen wird oder die Autotüren aufmacht oder so schrecklich mit einer Frau gegessen und dann die immer die Rechnung teilen. Mhm. Oder das, also ich weiß es, ich finde es auch schön, eine Autotür aufzumachen, oder? Aber irgendwie ist man dann schon vielleicht nur noch halbe Frauenversteher, weil man nicht versteht, dass sie alt genug ist, um die Türen selber aufzumachen.
Caroline Grasser, haben Sie gerne, wenn man Ihnen die Autotür aufhebt?
Ja, das habe ich gerne, aber ich überlege mir gerade, wann wir das letzte Mal sind gegessen, habe ich gezahlt.
Sind nett. Stimmt nicht, das vorletzte Mal. Das letzte Mal habe ich gezahlt. Aber es gleicht sich tatsächlich.
Ja. Voilà. Stimmt, das vorletzte Mal. Voilà. Ja. Nein, es ist so, ich bin keine Expertin für Genderfragen. Der Marco ist ein Experte. Er befasst sich viel mehr mit dem Thema, ist total sensibilisiert, bis teils natürlich in einer gewissen Deformation professionell ein bisschen übersensibilisiert, das ist verständlich, habe ich in anderen Bereichen auch. Ich nehme das jetzt in meinem Alltag alles nicht so heftig und so extrem wahr. Also ich freue mich über Komplimente, ich freue mich, wenn mir jemand Türen aufhebt, aber für mich ist es selbstverständlich, dass die Rechnungen eben ausgewogen gezahlt werden. Also nicht, dass wir sie teilen, aber dass da, wenn ich berufstätig bin und du, dass man sich das auch untereinander ein bisschen aufteilen, nicht teilen. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Also ich probiere das Ganze auch nicht so problematisch zu behaften. Also ich möchte eigentlich auch nicht, dass Beziehung Mann-Frau von diesen Gender-Themen dominiert wird. Weil ich glaube, die machen es relativ kompliziert, was eigentlich recht viel einfacher kann sein.
Jetzt gibt es ja aber doch einen Haufen Männer, die Probleme haben, die zu ihnen, Marco Caymmi, in die Praxis kommen. Die haben sie im Februar aufgetan, hier in Basel. Was kommen da für Männer?
Also wir haben natürlich im Februar das so richtig mit dem Brand lanciert und wir haben schon über Jahre vorher in die Richtung geschafft. Und es kommen auch nicht nur Männer, es ist etwa ein Drittel Frauen, die kommen. Meistens, weil sie mit Männern
Probleme haben. Weil sie mit dem Mann Probleme haben.
Aber auch für sich selber Standortbestimmungen zu machen oder Check-ups oder irgendetwas. Also es ist Männerpraxis. Eigentlich hätte man es Genderpraxis nennen, aber das versteht niemand. Und wenn man das englische Wort auf Deutsch übersetzt, dann ist Geschlechterpraxis. Das ist gar nicht, oder? Also ich meine, die machen nur Geschlechtskrankheiten oder so. Und das sind verschiedene Facetten. Jetzt haben wir gerade den Fall gehabt, wo wir einen Mann zugewiesen von einer Anwältin in einer schweren Kampfscheidung begleitet haben, wo er Familie, Haus und Firma verloren hat. Also auch psychisch auch erschöpft war, jetzt wieder eine Anstellung hat. In ein paar Tagen hat er Probezeit überlebt. Und einfach das ganz banal, dass der Mann wieder konnte schlafen und wieder irgendein minimales Selbstvertrauen hat, um die Probezeit zu überleben. Weil sonst kann er das ganze Rösslespiel mit vier Kindern und teils berufstätigen Frau und Haus einfach nicht finanzieren. Oder? Das ist einfach den Rast, wo man drauf sitzt, der abbricht. Oder ein anderer Mann, der am Arbeitsplatz riesige Probleme mit dem Chef, wenn er gerade der Besitzer ist. Und der hat den ganzen Frust auf höhere Abteilungsleiter in sich reingefressen, hat 20 Kilo zugenommen, hat so ein schlechtes Bild von sich, dass er sich eigentlich Frauen nur noch im bezahlten Milieu kann nähern. Also er ist geschieden und alleinstehend. Und also er ist eigentlich wirklich zum Buff gegangen worden in diesen zwei Jahren. Und das Dritte ist jemand, der seiner Frau eine Aussenaffäre gestanden hat und am Freitag zu oben in einem Glas Wein. Und das Glas Wein ist dann in seinem Gesicht knapp unter dem Auge gelandet. Und das ist dann einfach eine Begleitung, dass das einigermaßen weitergehen kann. Und wie es dort weitergeht, das weiss ich auch nicht. Also wir sind auch nicht irgendwie die Heiler, oder? Aber einfach, dass das Moment deeskaliert wird. Das sind jetzt einfach gerade drei so Beispiele, wo unsere Praxis aufsuchen tun. Das sind wir wirklich auch in Ruhe. Und das ist, glaube ich, ein Faktor, den wir sehr haben. Wir arbeiten mit der Zeit. Also bei uns kann man einen stündigen Termin abmachen. Und wenn es muss sein, sogar einen anderthalbstündigen. Und dort in aller Ruhe mal sich ein bisschen gehen lassen.
Es sieht ja bei Ihnen eigentlich auch nicht aus, wie in einer Arztpraxis man kommt. Also es hat so einen Holzbar, man kann einen Kaffee trinken, man kommt, glaube ich, auch ein Glas Wein oder ein Bier über, wenn es einem wirklich danach ist. Man kann Fotobände anschauen. Es hat auch Parfum für Männer. Wo man, also es ist wirklich so ein bisschen speziell. Man sagt ja aber immer, Männer haben Mühe, über Probleme zu reden, über ihre Gefühle zu reden. Ist das wirklich so? Oder ist das auch ein bisschen ein Klischee, vielleicht, das wir haben von Männern?
Ich glaube, es ist ein Klischee, wenn man, das haben wir erlebt im Kloster, das haben vielleicht auch ein paar gesehen, die Reportersendung, und das ist für mich natürlich eine fantastische Kulisse, auch wenn ich nicht irgendwie praktizierender Katholik und nur Teilzeit Benediktinermönch bin, also immerhin im Kloster. wenn man so einen Rahmen schafft, dann reden 20 Männer und sagen sich den Vornamen und zücken keine Visitenkärtchen, wo der Beruf immer so wichtig ist. Und die reden miteinander. Also ich glaube, wenn man das Ambiente schafft, dann haben wir gleich viele Wörter pro Tag zur Verfügung wie ihr Frauen. Und das ist genau der Grund, auch, warum wir die Praxis auch so gemacht haben, dass nicht nur Prospekte von Gesundheitsschuhen und Spitex und weiss nicht was rumliegen, sondern dass der Mann einfach sich dort niederlassen kann. An dem möchte ich das ganz klar korrigieren. Also, ein Bier hat es jetzt in diesen drei Monaten einmal gegeben. Das ist der, der in der Obersprechstunde gekommen ist. Und ich habe relativ noch viel Erfahrung mit Alkohol und Alkoholentzug. Und ich bin sicher nicht der, der das alimentiert, wenn er noch dort ein Problem hat. Oder? Aber es ist in den Medien, die haben dann immer den Büffelkopf gesehen, die Aktfotobücher und Alkohol. Oder? Also, aber Bernie Häusler hat ja schön gesagt, vielleicht sollten uns die Medien auch mal wieder zuhören, wenn man ihnen etwas sagt und nicht schon vorher alle Meinungen haben.
Etwas, bitte. Etwas, was mich erstaunt hat, als ich das gelesen habe, In einer von Ihren Broschüren ist das, glaube ich, in den letzten 10 Jahren Männer viel mehr an Burnout erkranken als Frauen. Liegt das an der Arbeitswelt? Oder was ist da der Grund, dass die mehr so in Erschöpfungszustände hineinkommen?
Also das ist nicht männerspezifisch. Also wenn man schaut, wie Krankheitstage zunehmen, das ist von 2004 bis 2012 um 2000% Krankschreibungen wegen Erschöpfungszuständen. Nennen Sie es Burnout, ist ja gleich. Quellen ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und das betrifft natürlich mehr Männer, weil noch mehr Männer in einem 100%igen Arbeitsprozess drin sind als Frauen. Aber wenn man jetzt das würde noch statistisch auseinandernehmen, dann erkranken auch viel mehr Frauen. Weil man muss ganz klar sehen, wir reden jetzt hier von der Doppelbelastung Mann und mithilfe in der Aufzucht und Haushalt und so, oder? Aber das haben ja die Frauen immer gehabt. Also das dürfen wir nicht einfach auf die Seite schieben und sagen, die haben das Problem nicht mehr, oder? Weil sie uns jetzt in die Wäschküche peitschen oder so, oder? Also es nimmt bei beiden Geschlechtern und nimmt es zu.
Wie haben Sie, Caroline Rasser, das selber erlebt? Ich meine, Sie haben eine Tochter, die jetzt 17 oder 18, 18. Genau, ja. 18 ist und Sie haben die weitgehend allein aufgezogen. Sie haben immer gearbeitet daneben. Also Burnout, Erschöpfung, ist das für Sie etwas, wo bekannt ist?
Ja, das ist schon ein Thema, wo mich immer angesprochen hat, dass ich auch darüber gelesen, wenn irgendwo ein interessanter Artikel darüber war. Weil ich habe schon gemerkt, dass natürlich das nicht ganz ungefährlich ist, dass da auch Gefahren lauern bei so einem Pensum. Und ich glaube, mein Glück ist, dass das irgendwie bei mir gut gegangen ist oder gut geht, dass ich einfach eine wahnsinnige Freude habe an meinem Beruf und dass mein Beruf gleichzeitig meine Leidenschaft und mein Hobby ist und mir wahnsinnig viel gibt. Also, dass ich dort nicht einfach outputen, liefern, machen, dass ich auch sehr viel zurückkriege. Und das Gleiche daheim. Und ich glaube, das ist schon das A und so. Also, in einem anderen Beruf mit dem Pensum, in einem Beruf, wo mir jetzt nicht so viel Freude machen würde, nicht so viel auch persönliche Befriedigung gibt und nicht so viel persönliche Anreize für mich hat, da wäre ich sicher das eine oder andere Mal vorgelaufen, an Anschlag zu kommen. Wobei es hat auch so einen Moment gegeben. Also die Tagesabläufe waren auch nicht immer unproblematisch gewesen. Also das hat auch schon Zeiten gegeben, wo der Haushalt dann halt zwischen 12 Uhr Nacht und 2 Uhr morgens stattgefunden hat. Aber das ist irgendwie alles gegangen, weil immer ein starker Motor da war, so wie in der Erziehung von meiner Tochter, als auch in meinem Beruf. Und ich glaube, das hilft schon extrem. Dann ist es gar nicht mehr so die Quantität, dann sind es nicht mehr die Stunden. Dann ist es die Qualität. Und da habe ich jetzt einfach das Privileg, dass ich machen kann, was ich gerne mache und Freude.
Marco Gaimi, Sie sind in Basel, in der Stadt, aufgewachsen. Gaimi, das ist ein italienischer Name, aber Sie haben noch andere Wurzeln.
Also das kommt aus dem Tessin. Mhm. Mein Bürgerort war mal Ligonetto, das gibt es politisch nicht mehr. Das macht man nämlich so, jetzt gehört es zum Mendrisio. Aber es ist gut, dass Sie doch gerade nicht die Wurzeln zu Khomeini-ähnlichem in Iran stellen. Passiert nämlich immer wieder so. Und viele tun es auch im Bündnerland ansiedeln. Aber es ist Tessin. Aber es ist auch dort nicht ein häufiges Geschlecht. Und die weiblichen, mütterlichen Wurzeln, die gehen dort an, wo der beste Fußballclub der Welt sitzt, nach Barcelona. Also ich bin nicht Spanier halb, sondern Katalan. Das ist ganz wichtig.
Das haben wir gehört. Wie hat sie das geprägt? Also wie wächst man auf? Mutter redet Spanisch, der Vater, weiss ich nicht, hat er daheim Italienisch geredet? Oder wie haben denn die miteinander?
Ja, ich bin so ein bisschen wie ein europäischer Bastard aufgewachsen, so mit Italienisch und Deutsch und Katalanisch. Und das habe ich alles können, fließend, bis, glaube 1971. Und die meisten drinnen werden sich erinnern, bis er her auf die Plattform kam, ist, der hat James Schwarzenbach geheissen. Mhm. Und der hat, glaube ich, die erste Ausländerinitiative lanciert. Und da ist natürlich, da habe ich als 9-Jähriger das nicht so kapiert. Ich habe einfach irgendwie gehört, Ausländer müssen raus. Und
ich glaube, 1970 ist abgestimmt worden, ja, über die Schwarzenbach-Initiative.
Ja. Und ich habe natürlich eine riesen Panik gehabt, dass meine Großmutter und meine Mutter müssen ausreisen. Und ich habe von einem Moment auf den anderen nicht mehr irgendwie Katalanisch oder Italienisch oder Spanisch oder so geredet. Außer man ist dort vor Ort, glaub, im Tram und so, nur noch Deutsch. Und das ist natürlich blöd, weil ja, ich verstand es jetzt noch, aber ich kann es einfach nicht mehr gut. Aber ich bin so trilang aufgewachsen.
Und wie ist es mit dem Temperament, also mit dem südländischen Temperament, zum Beispiel in der Schule? Ist das, haben Sie da manchmal das Gefühl gehabt, Sie sagen ein bisschen anders wie die anderen, oder...
Ja, also ich meine...
Haben Sie sich integriert?
Es ist natürlich schon Zeit gesehen, wo man noch Deutsch geredet hat in der Schule und das auch verstanden worden ist. Aber es hat eine völlig unpolitische Aussage. Aber es hat natürlich auch schon, heute würde man sagen, was sind Secondos gesehen, also es hat auch dort schon Italiener gehabt und Portugiesen und Spanier und natürlich ist wir sind ein Glas gesehen, ein bisschen mehr gehabt von denen und es ist dann ein bisschen wilder geschüttet worden und das ist dann schon ein bisschen abgegangen. Oder? Aber heute, ich bin froh, wenn man heute an einem Schulhaus steht und es ist Pause, dann schleichen sie raus und haben nicht einmal mehr Kraft, um
die schleichen noch nicht.
Zum den Gürtel zu machen und die Schuhe binden und haben da so einen Red Bull da innen und so. Also das haben wir nicht gebraucht. Wir sind quer über den Pausenhof, weil dort sind Teppich gestanden, Stangen gesehen und dort hat man einen Goal machen und schütten. Und das war lässig. Ja.
Caroline Rasser, Sie kommen aus einer richtigen Kabarett-Dynastie, kann man sagen. Ihr Grossvater, Ihr Vater sind berühmt. Also sind nicht mehr wegzudenken eigentlich aus der Schweizer Theaterszene. Wie war das für Sie gewesen, mit dem Namen Rasser als Jugendliche? Ist das manchmal auch ein bisschen mühsam gewesen?
Nein, eigentlich nicht. Also ich muss sagen, das Thema jetzt vor allem auch mein Grossvater, ich finde das eigentlich sehr schön, dass mein Grossvater heute noch ein Thema ist. Es ist so lange her, dass er nicht mehr da ist und trotzdem ist er und auch seine Läppli-Figur irgendwie immer noch präsent in diesem Land. Aber das ist eigentlich ein bisschen ein Medienthema. Es ist jetzt auch, wir reden jetzt drüber und ich glaube, das letzte Mal, als ich darüber geredet habe, war auch mit einem Journalist gewesen. Also das ist kein Alltagsthema. Auch früher noch nicht gewesen. Für mich hat das so eine Normalität gehabt. Ich habe nichts anderes gekannt. Bei uns in einer Künstlerfamilie aufwachsen, ist für mich schön und abwechslungsreich und toll gewesen, aber ich habe das irgendwie nie als speziell empfunden. Speziell ist für mich gewesen, wenn ich bei meiner Freundin auf dem Bauernhof übernachten konnte. Das ist für mich exotisch gewesen, aber dass bei uns Künstlerinnen und ausgehen und ich in einer eigenen Künstlerdynastie gross geworden bin, das ist Normalität, also bis heute. Darum habe ich auch ein relativ entspanntes Verhältnis zu Popularität und Berühmtheit oder auch öffentliche Aufmerksamkeit.
Wie ist das eigentlich, also wenn man jetzt, Ihr Vater hat ja das Theater, das Foto gegründet, ich nehme an, er ist sicher auch viel weg gewesen, also das gehört ja einfach wieder dazu. Wie hat Ihre Mutter das alles gemanagt? Ich meine, man redet dann ja eigentlich immer vom Grossvater und von Ihrem Vater, aber Ihre Mutter?
Ja, man muss vielleicht mal dazu sagen, ich habe meine Mutter schon wesentlich mehr gesehen als mein Grossvater und mein Vater. Mhm. Also, das ist eigentlich eine logische Konsequenz. Und es ist nicht so, dass mein Vater das Theater allein gemanagt hat. Also, meine Mutter hat nicht nur den Rücken gedeckt, sondern auch aktiv mitgeholfen. Sie hat auch über viele Jahre, Jahrzehnte, sogar noch länger als er, auch wenn er schon in Ruhestand ist, hat sie da noch weitergeschafft und ist da sehr präsent gewesen. Und hat aber gleichzeitig noch uns zwei Kinder aufgezogen und dort für eine doch geregelten Alltag und Tagesablauf gesorgt, was ja nicht unbedingt selbstverständlich ist in einer Künstlerfamilie, wo nur schon Tagesabläufe unterschiedlich und verschieden sind zu gängigen Berufen. Also sie hat dort für eine Balance gesorgt, dass das zwischen ein bisschen Zigeunerleben, wo wir alle wunderbar finden und alle Freude daran haben und einem auch prägt, aber doch einem Alltag, der irgendwie kompatibel mit der ganzen Umwelt und mit dem Umfeld war. Für das hat sie gesorgt.
Und was haben Sie jetzt persönlich von Ihrer Mutter mitgenommen, jetzt für ihr Erziehen von Ihrer Tochter? Gibt es da Sachen, die Sie wirklich eins zu eins übernommen haben?
Ich vermute schon das Gefühl, dass es einfach wichtig ist, also nicht nur für meine Tochter, auch für mich, irgendwo ein Nest zu haben, wo Normalität herrscht, wo alles ganz normal ist und nicht irgendwie keine künstlerisch-künstliche, sage ich jetzt, nicht negativ, Wert gelten, sondern wo es einfach wichtig ist, dass es morgen auf dem Tisch steht und dann auch wieder zu Mittag und zu Nacht und das eingekauft ist und dass man ein Ohr hat und dass man miteinander Sachen kann unternehmen kann, die auch nicht nur sich im künstlerischen Umfeld bewegen. Die Geborgenheit, also das ist schon etwas, was ich auch sehr wichtig finde, jetzt im Zusammenleben mit meiner Tochter seit über 18 Jahren.
Und trotzdem, oder, haben Sie sich ja dann auch entschieden, dass Sie den Beruf, den Ihr Grossvater und Ihr Vater hatten, auch machen? Also, hat es da kein zweimal Überlegen gebraucht? Ist das wie natürlich gewesen?
Nein, das ist für mich schon ein grosser Wunsch gewesen. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich als Kind schon gewusst habe, dass ich das machen will. Das ist auch noch ein bisschen Rebellion. Es sind dann auch andere Berufswünsche irgendwann im Vordergrund gestanden. Aber es ist schon eigentlich mir vielleicht innerlich früher klar gewesen, dass ich das auch gerne machen möchte, aber über Umweg. Ich bin dann auch noch ins Ausland und bin dann eigentlich auf einem Umweg wieder hierher zurückgekommen und auch in das Theater. Und habe nebenbei auch noch viele andere Erfahrungen beruflich sammeln. auch, beim Fernsehen und in Fernseh- und Filmproduktionen. Aber so eben, dass die Kombination zwischen Erdung und Bodenhaftung und dem künstlerischen ein bisschen Verrückte, das spricht mich schon sehr an. Also, ich bin froh, habe ich beides. Eins allein wird man nicht länger.
Sie hören jetzt persönlich auf SRF 1 aus dem Taburettli in Basel mit der Caroline Rasser, Theaterdirektorin, und dem Arzt Marco Caimi. Marco Caimi, Ihr Vater, wir haben es gehört, Sie sind in Basel aufgewachsen. Ihr Vater hat ein Heizölgeschäft gehabt. Sie sind der erste Akademiker Ihrer Familie. Was hat Sie gerade zu der Medizin gebracht? Warum hat es gerade das Studium müssen sein?
Ja, das ist wie bei der Caroline über Umweg. Ich kann ja eigentlich nur ein bisschen rumrennen, schnurren und schreiben. Viel mehr kann ich nicht. Schneeketten montieren ist schon schwierig. Ich wollte eigentlich Anwalt werden. Und dann hat es so eine Studentenberatung gegeben. Und dann hat man geschaut, was erwartet einem im Studium. Und ich fand, das halte ich nicht aus 4 oder 5 Jahren so Paragraphen lehren. Und das geht gar nicht. Und dann bei Medizin habe ich gewusst, da müssen wir so Nachtdienst machen und so Wochenenddienst machen. Für das bin ich eigentlich zu faul. Und dann habe ich gefunden, Geld würde ich auch noch gerne verdienen. Also muss ich aufpassen, dass niemand so etwas schießt. Mache ich Zahnmedizin. Oder? Und die ersten 2 Jahre sind damals ja zusammen gesehen, alle. Und dann bin ich da an das Zahnärztliche Institut gekommen. Und dort habe ich den Rekord. Es ist, glaube ich, niemand so kurz da gesehen wie ich. Nach dem ersten Tag habe ich gewusst, das geht auch nicht.
Aber wieso?
Weil ich habe so eine Schachtel gekriegt. Und die Instrumente haben alle einen Namen gehabt. Aber ich habe gefunden, sie sehen alle gleich aus. Und dann denke ich, ein Bild kann ich aufhängen und irgendein Regal zusammenschrauben geht auch noch, aber so wahnsinnig manuelle Fähigkeiten habe ich jetzt auch wieder nicht. Also ich werde wahrscheinlich ein völlig durchschnittlicher Zahnarzt, der völlig klopft. Und weil ich noch gerne rede und eigentlich auch noch gerne zulasse, ist noch schwierig, wenn der andere... es ist irgendwie auch nicht gegangen, oder? Und dann... habe ich dann, ja, soll ich noch machen, oder? Ich war schon im vorgeschrittenen Alter, vor 22 Tagen. Da habe ich gefunden, jetzt wechsle ich auf Medizin. Und das war am Schluss auch wirklich ein lässiger Entscheid. Und, aber immer so einfach so ein bisschen Zusatzausbildungen gemacht aus anderen Bereichen. Und ich wollte dann Psychiater werden, aber nicht mit einer eigenen Praxis, wo man irgendwie eine Neurose behandelt, von Wohlstandsvernachlässigten Ehegattinnen, weil der Mann hier da ist, sondern auch eine Spitalkarriere machen oder müssen machen für die spannende Psychiatrie. Und für das habe ich irgendwie zu runde Ellenbögen. Weil in der Medizin geht es um genau das Gleiche. Man muss ja auch auf den Ellenbögeln und wie irgendjemand in einer anderen Branche. Nur in der Medizin geht es einfach immer nur um den Patienten. Das darf man nicht vergessen. Also, und dann habe ich einfach gleich gewusst, ich muss etwas Selbstständiges machen. Und das ist jetzt 23 Jahre. Und mit allen Ups und Downs und Krisen und Existenzängsten und allem. Aber irgendwann gibt es auch eine gewisse Freiheit, oder, wo man manchmal sehr gerne eintauschen würde gegen einen regelmäßigen Lohn. Und dann, glaube ich, geht es wahrscheinlich nicht anders. Und dann denkt man, nein, es ist eigentlich schön. So. Das ist mein Weg zur Medizin.
Caroline Rasser, Sie haben ja auch mal so richtig die Freiheit müssen auskosten. Sie haben vorhin schon angetan, Sie haben die Ausbildung im Ausland gemacht. Zuerst sind Sie, glaube ich, auf Paris. Wie alt sind Sie da gewesen?
18 oder 19, also wirklich sehr jung eigentlich. So für so einen grossen Schritt ist mir erst im Nachhinein bewusst worden. Dort, das war so die Zeit gewesen. Alles ist möglich und alles geht. Und es ist auch alles möglich gewesen und es ist auch alles gegangen. Aber so rückblickend, wenn ich jetzt denke, dass ich im Alter gewesen bin, wo meine Tochter jetzt ist, und da einfach einmal allein losgezogen bin, ins Ungewisse, finde ich das schon recht verrückt. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das gehabt habe und auch gemacht habe und auch die Möglichkeiten gehabt habe, meine Ausbildung neu zu machen, wo der Name Rasser eben nicht von Bedeutung ist, wo man in beiden Ländern nicht wirklich aussprechen konnte, überhaupt keine Hintergründe kennt hat. Das hat mir sehr geholfen. Also dort bin ich wirklich mit mir an eine Basis gekommen, die für mich ganz wichtig war. Und von dort habe ich mich dann sicher freier entwickeln, als wenn ich jetzt ein Schauspielschule in der Schweiz besucht hätte.
Und ist denn das eben mit 18 so weit weggegangen? Eben heute hat man ja Skype und wenn Ihre Tochter noch einmal hingeht, ich meine, man ist ja immer in Kontakt, aber damals... Ist das ja noch schwieriger gewesen?
Ja, ich glaube jetzt, ich weiss nicht, wie das für meine Eltern gewesen ist. Das wäre noch interessant, das jetzt mal so mit dem Aspekt noch mal anzuschauen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es für mich als Mutter jetzt wesentlich schwerer wäre, keinen Kontakt haben mit meiner Tochter, wenn sie im Ausland ist und nicht wissen, was sie macht, als für sie, die im Ausland ist. Also für mich ist das eher gut gewesen. Das ist natürlich auch, man ist dann wirklich weg und das ist sicher, Heimweh hat es gegeben, aber das ist dann relativ heftig und irgendwann dauern. Aber das immer halt doch noch vernetzt und verbunden sein, macht es einem auch ein bisschen schwerer, einmal den Sprung in die Selbstständigkeit zu schaffen. Also das ist ein Sprung ins kalte Wasser gewesen dort und rückblickend ideal, aber heute natürlich jetzt in der umgekehrten Situation bin ich natürlich wahnsinnig froh, dass die Kinder überall erreichbar sind und dass man immer in Kontakt sein kann. Aber ob das wirklich förderlich ist für die persönliche Entwicklung, wenn man so einen Schritt macht, das weiss ich nicht.
Ist das bei Ihren Kindern, Margot Gaimi? Sie haben zwei Kinder, Tochter auch noch im Teenageralter, Sohn ist schon ja, erwachsen, kann man sagen. Sie leben aber nicht mit diesen beiden Kindern zusammen oder sie haben eigentlich auch nie mit denen zusammengelebt, aber wie ist der Kontakt?
Ja, so ist es schon nicht. Also ich weiß wenig gut, wenn ich mit meinem Sohn noch zusammenleben würde, weil der ist 30. Hab mich gut gehalten, oder? Also, eigentlich hat es jetzt noch Applaus erwartet.
Jetzt gehen die alle Radiohörer googeln. Jetzt ist der Moment.
Und meine Tochter wird im Juli wird sie erwachsen. Und natürlich hat man mit diesen Kindern auch zusammengelebt. Aber es gibt so in der Rechtsprechung so etwas, was Scheidungsurteil heisst. Das hat dann halt mal auch, ist auch mal passiert. Und ja, man hat regelmäßigen Kontakt, aber man klebt nicht. Und das ist, kann sehr akzentuiert sein. Und dann kann es wieder eine ruhigere Phase geben. Das ist, wie wenn sie Pfeiferli-Vorstellungen hat, dann müssen wir auch nichts wählen von ihnen.
Das ist einfach,
dann ist Ausnahmezustand. Ja,
also geht man in Basel sowieso, ja, also, muss man ja sagen.
Genau, dann geht man durch eine Vorstellung schauen, selbstverständlich. Und das ist auch immer lässig.
Damit man sich wieder mal
damit
sieht.
Damit man sich wenn sie von weitem, oder? Und ich denke, ja, jemand hat einmal gesagt, wenn wir schon Kinder in diese Welt setzen, dann muten wir ihnen diese Welt auch zu. Oder? Also ich glaube auch, wirklich möglichst gleich die lange Leine lassen, aber einfach zeigen, wenn etwas ist, einfach immer kommen. Und
aber die kommen mit irgendwie Sorgen?
Ja, die kommen
mit Sorgen. Sie mal anrufen und sagen, Papi, was würdest du machen?
Ja, ja, aber es ist einfach anders. Es ist einfach eine Generation anders. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Leute drin, wenn wir unsere Eltern, vor allem unsere Mütter, oder, wenn zwei Tage nicht anrufen, dann kommt natürlich, gibt es die noch? Oder lebst du noch? Und das motiviert auch zur Fortsetzung von einem unbeschwerte Telefongespräche. Und, das hat sich, glaube ich, schon verändert. So, oder? Und das finde ich auch gut. Das sind erwachsene, eigenständige Individuen, die man muss aussetzen muss.
Caroline Rasser.
Das Mütterherz schlägt anders. Bei uns ist es gerade umgekehrt. Wir sind irgendwie die Eltern ausgeflogen und ich muss dann immer wieder anrufen und fragen, gibt es euch noch?
Okay.
Wie ist es bei Ihrer Tochter, Caroline Rasser? Also da tut man sich, da kommt sie mit ihren Nöten und Sorgen zu ihr?
Ja, also man muss natürlich sagen, wir haben natürlich sehr eine enge Bindung. Wir leben zusammen. Also ich lebe mit meiner Tochter in einem Haus, wir zwei allein, das ist schon eng. Also da ist nur schon der Alltag verbindet halt extrem. Da kann man nichts voneinander verstecken, aber wir möchten auch nicht. Und sie kommt auch mit ihren Sorgen, aber hat Freiheit, das ist 18. Also da sage ich auch nicht mehr, aber jetzt kommst du um 10 Uhr heim heute, weil man muss früh aufstehen. Also das ist eigentlich eine sehr schöne Form jetzt, die sich so langsam in die Richtung entwickelt hat. Wo ich manchmal fast denke, das ist eine wunderbare Mutter-Tochter-WG, also zu erziehen, gibt's nicht mehr viel jetzt. Und das ist eigentlich so ein bisschen wie eine Erntezeit auch. Obwohl es war, ich habe eigentlich in jedem Jahr immer das Gefühl gehabt, das ist jetzt das schönste Jahr, was es überhaupt noch gibt und würde sie noch dort stehen bleiben. Jetzt habe ich wieder das Gefühl. Also, es ist eine enge Beziehung, das ist klar, aber da ist auch recht viel, also da ist auch viel halt reingesteckt worden. Das ist natürlich ein bisschen anders gewesen als bei dir. Meine Tochter hat immer bei mir gewohnt und, das sind natürlich ganz klar andere Voraussetzungen zu anderen Entwicklungen auch. Also nicht, dass das eine besser ist oder das andere, aber bei uns ist das schon wahrscheinlich alltäglicher.
Mhm. Marco Gaimi, was würden Sie jetzt aber, obwohl Sie eben vielleicht nicht so intensiv mit diesen beiden Kindern zusammengelebt haben, was wollen Sie diesen beiden oder hoffen Sie, dass Sie denen mit auf den Weg gegeben haben?
Ich glaube einfach möglichst viel Toleranz und interessiert sein. Ich habe beispielsweise meinem Sohn immer gesagt, Das haben so akademische Väter namens, dass die wollen, dass dann die Söhne auch in die Fußstapfen treten etc. Und ich habe immer gesagt, ich habe eigentlich zwei Ziele, dass du nicht in Kriminalität Drogen abdriftest und dass du eine Ausbildung machst. Oder ob du, was es ist egal, ob du ein Mädchen heimbringst oder schwul wirst und einen Typ heimbringst, das ist dein Leben. Und du hast Glück, in einer Zeit aufzuwachsen, wo man auch die Toleranz hat. Oder? Und bei der Tochter bin ich noch ein bisschen am Kämpfen, dass sie mal einsieht, dass sie jetzt ihre Ausbildung zu Ende machen soll. Aber wir arbeiten daran.
Caroline Rasser, seit glaub, 18 Jahren führen Sie das Theater zusammen mit Ihrem Bruder. Wie ist das so, wenn man mit dem Bruder so eng zusammenarbeitet? Ist das immer problemlos oder gibt es da manchmal auch so ein bisschen schwierige Situationen?
Das Interessante ist bei uns, wir sind wirklich, obwohl Geschwister, wir sind sehr verschieden. Also sehr verschieden in der Art, total verschieden im Temperament, verschieden in den Interessen. Und das ergänzt sich jetzt in dieser Arbeit optimal. Das könnte vollkommen anders sein. Also hätte ich jetzt einen Bruder mit meinem Temperament, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es ab und zu klopft. Aber wir sind wirklich so verschieden. Er interessiert sich sehr für Zahlen, er ist Ökonom, er hat Wirtschaft studiert. Das ist für mich ein Geschenk vom Himmel, ein Sagen. Das ging bei mir gar nicht. Ich interessiere mich sehr stark für den künstlerischen Teil. Ich stand gerne selber auf der Bühne. Der ganze künstlerische Aspekt von diesem Theater fasziniert mich und motiviert mich. Und das eine ging nicht ohne das andere. Also das ist wirklich, also ich würde jetzt nicht sagen eine Abhängigkeit, das wäre das Falsche, aber eine wirklich tolle Ergänzung. Und wir lernen auch grosse Freiheiten im jeweiligen Bereich. Also wir arbeiten zwar jeden Tag zusammen, also wir haben das gleiche Büro, wir sind beide dort, wir kriegen mit, was der andere macht, aber wir teilen unsere Aktivitäten nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Produktion für nächste Saison vorbereite, dann ist das mein Ressort und dann bin ich dort dran und gibt es zum Beispiel grosse personelle Entscheidungen, wenn wir die zusammen diskutieren, aber er dort nebendran mit seinen Zahlen arbeiten und für mich alles ein bisschen Bahnhof und ich schaue zu und finde wunderbar, wenn das am Schluss aufgeht. Ja. Und er findet wunderbar, wenn etwas Schönes auf der Bühne steht und so funktioniert der Betrieb zusammen. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie unsere Eltern das gemacht haben, dass da zwei so verschiedene Geschöpfe rausgekommen sind, aber vielleicht haben sie das. Weitsichtig, sehr schlau gemacht.
Wie ist jetzt das? Sie sind ja, Sie kommen keine Subventionen über für das Theater. Sie haben einen Förderverein zwar, aber wirklich, es ist, ja, also Sie müssen schauen, dass Sie wirklich möglichst viele Leute in das Theater reinbringen. Das klingt Ihnen auch sehr gut. Und der Marco Gaimi hat vorhin mal gesagt, eben selbstständig sein, das hat einfach Risiko, dafür viel Freiheit. Also, würden Sie das jetzt bei Ihnen auch so sehen?
Das würde ich sofort unterschreiben. Es gibt also im Theater, jetzt mehr eben ein Theater, das ohne Subventionen funktioniert, das gibt es eigentlich fast nicht mehr in dieser Art. Es ist doch so, dass wir pro Saison über 80'000 Zuschauer haben, über 400 Vorstellungen finden statt auf den beiden Bühnen. Da wird rund um die Uhr gespielt. Und das nicht subventioniert, das gibt einem eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine wäre lamentieren und in dem versinken und strampeln und in diesem Sumpf hineinwurschteln. Oder die andere wäre, das ein bisschen als Motorrad zu schauen. Und wir haben uns definitiv für die andere Variante entschieden. Und ich sage deren Namen jetzt erst recht. Und ich glaube, das braucht mehr Energie, das braucht sicher mehr Arbeit, das braucht extrem viel Herzblut und auch Durchhaltevermögen, wenn es mal nicht so läuft. Und das braucht vor allem, das braucht nicht uns zwei und unser tolles Personal, das wir haben. Das braucht einfach das Publikum, das jedes Jahr immer wieder zu uns zurückkehrt, wo die Loyalität, die Neugier, das Interesse hat und auch das Bewusstsein, da bin ich mir sicher im Hinterkopf, dass das für uns absolut notwendig ist, dass man auch einmal einfach uns Vertrauen schenkt und etwas kommt schauen, wo man nicht genau weiss, was es gibt. Uns auch in unserem Gönnerverein unterstützt. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben in diesem Theater jetzt jahreszeitbedingt so zwischen, so sagen wir immer so zwischen 40, 50 Mitarbeiter auf der Lohnliste, aber mitmachen hier, die haben eigentlich über 80'000 Leute, nämlich die kommen und gehen und eben uns das Vertrauen schenken. Und dann das Vertrauen immer weiter aufzubauen oder aufrechtzuerhalten, das ist eigentlich ein grosser Motor und gibt aber auch extrem viel Freiheit. Jetzt sind wir gerade in der Planung von der nächsten Saison, gehen noch ein bisschen neue Wege und Das ist natürlich, ich hoffe da nicht auf die Subventionen, ich hoffe da einfach auf das Publikum, das sagt, hey, komm, jetzt wollen wir schauen, was die zwei da neu zusammenbrauen. Und das motiviert mich.
Und es braucht also auch Opfer, gell? Das tönt jetzt also nicht, dass ihr alle noch selbstständig werdet. Das ist nicht einfach.
Nein, es gibt schlaflose Nächte,
ja,
das ist
und
klar.
Es gibt auch noch so etwas wie Bezugspersonen und Partner oder Partnerinnen und, das bringt, manchmal ist man einfach, ich glaube, wenn man so Sachen macht, wie Caroline oder ich, man ist so ein bisschen Maniac und man studiert manchmal 24 Stunden, wo kann ich etwas verbessern, oder? Es geht auch, nicht nur um die eigene Existenz, es geht um Arbeitsplätze und da ist man manchmal wirklich an der Grenze von der Zumutbarkeit und muss sich zurückziehen oder meldet sich nicht mehr und da leiden Leute darunter und manchmal ist dann einfach der Point of No Return erreicht und manchmal ist es noch reversibel, oder? Aber es ist nicht immer lustig mit jemandem, der wirklich so von einer Idee überzeugt ist, der das auch voll lebt und nicht Beruf als Berufung, sondern sogar als Passion auslebt. Das hat manchmal auch eine sehr autistische Situation von diesem Menschen. Und dann an uns heranzukommen, ist dann auch nicht immer ganz wirklich nur ein Schleck. Also das müssen wir schon einmal festhalten. Bei aller Freiheit, die natürlich oder Narren Freiheit, die das erlaubt, ist das ein hoher Preis, den man zahlt.
Marco Caymmi, Sie schreiben noch neben Ihrer Tätigkeit als Arzt, und zwar nicht nur Fachbücher, sondern auch Kriminalroman, der dritte Rausch und Demut liegt da vor uns. Was bringt Ihnen das Schreiben, wo Ihnen die Tätigkeit jetzt als Arzt vielleicht nicht geben kann?
Ich habe mir erst Geld verdient, indem ich für Kollegen Aufsätze geschrieben habe. Komischerweise hat es immer komplett andere Noten gegeben. So viel. Und das hat mir dort schon Spass gemacht, sonst wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Und ich schreibe sehr gerne, es fällt mir auch leicht. Und es entspannt mich auch. Also ich habe in der Ferien ist für mich nicht strenges zu schreiben. Im Gegenteil, so irgendeinen schönen Ort, schönes Terrasse und das Meer unten oder was weiß ich, noch zwei Stunden schreiben, das hat etwas extrem Erquickendes. Und nach ein paar Fachbüchern hat es mich einfach mal gereizt, bringe ich so einen Plot zu Ende, einen Krimi-Plot. Und da hat mir die Staatsanwaltschaft sehr geholfen. Ich habe nicht mal gewusst, wie das in Basel heisst, ob das Inspektor, das heisst ob Kriminalkommissär. Und das war lässig, die Zusammenarbeit. Und das ist dann der erste und der zweite. Und die sind übrigens auch in diesem Raum in der Vernissage gesehen, von den ersten zwei. Und für den dritten bin ich dann auf Barcelona geschrieben, weil mein Kommissar, der heisst Guardiola, klar, logisch, oder?
Also er ist auch ein Katalan.
Ist auch ein Katalan, ein Emigrierter, hat den Schwarzen Bach überlebt. Und er ist dort runtergegangen, quasi eine Auszeit nehmen und auf den Spuren von seinem Vater, der auch wieder der Raben ist nach dem Tod von der Mutter. Und das ist immer mein Traum gewesen, drei Wochen an Ort in einer Stadt, wo das spielt, zu schreiben und drei Wochen eine Wohnung gemietet und geschrieben. Und
aber eben, Sie müssen sich schon ausklinken. Also das geht nicht nur so quasi am Abend, wenn man von der Praxis heimkommt, sondern das ist dann wie eine Art ein spezielles Setting.
Also bei einem Fachbuch, geht's. Weil da kann man ganz spezifische Kapitel nehmen. Oder? Da kann man einmal zwei Stunden im Büro oder daheim. Aber bei einem Roman, wo man sich, also man lebt ja mit diesen Figuren. Also ich bin am Morgen in der Dusche gesehen und dachte, was hat jetzt der Guardiola heute an? Nicht? Also man wird ein bisschen schizophren. Also dann musst du irgendwie einen Faden haben. Und dann ist es viel, viel, viel lässiger, wenn du dranbleiben kannst. Beziehungsweise praktisch unmöglich, das so stundenweise zu schreiben. Weil sonst gibt es so, ja, ist er plötzlich 1,70 Meter und hat blondes Haar und dann irgendwie ist er 1,85 Meter und hat dunkles Haar, die gleiche Figur, oder? Also nein, dann muss man sich ausklinken. Mhm. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man fachspezifisch schreibt.
Caroline Rasser, Sie haben ja eigentlich auch eine Art Beziehung zu diesen Kriminalromanen, weil, ich glaube, das erste Manuskript hat Ihnen der Marco Caymmi gegeben zum Lesen. Und es hat ziemlich viele deftige Sexszenen in diesen Büchern, das muss man sagen. Was haben Sie ihm für ein Feedback gegeben, damals?
Ich habe das Buch, das ist definitiv nicht für zart beseitete, und ich habe dann nachher auch verstanden, wie du mich einschätzt, wo du mir das als erstes zum Lesen gegeben hast. Und das Feedback ist, glaube ich, also ich finde das extrem mutig. Ich meine, damals auch, du bist auch damals Arzt gewesen, hast deine Patienten gehabt und hast mit einem Hochrisiko müssen leben, dass die das Buch irgendwann auch mal im Finger kriegen. Mhm. Und das finde ich extrem mutig das ist, glaube ich, das Erste, was ich dir gesagt habe, durchziehen, machen. Das ist selten, dass jemand sich getraut, so in einer Form wegzugehen von dem, was eigentlich beruflich im Alltag von ihm erwartet wird. Und hat zwei, dreimal einen leer schlucken. Und davon ist cool, wirklich.
Dass ich habe festgestellt, dass ich auch deftige Patienten habe, weil ich es gut gefunden habe. Interessanterweise, ich habe das Gefühl, den Eltern, ich habe mir sogar überlegt, als Pseudonym, oder? Ich fand, das ist total fake, oder? Das geht gar nicht. Oder? Und ich habe eigentlich viel mehr Widerstand von den Jüngeren. Die Eltern, die haben das. Sieben Kunden, zweite raus.
Aber gleich, also, wieso haben Sie sich quasi dann entschieden, das wirklich so explizit die Beschreibungen zu machen? Ich meine, man kann ja auch andeuten. Ich meine, Sexszenen sind auch etwas vom Schwierigsten zum Schreiben. Also, sagt jeder Schriftsteller.
Extrem.
Was hat der Ausschlag
gegeben? Ein bisschen Persiflage auch auf die Gesellschaft, wo mit Sexualität immer noch einen unglaublich tabuisierten Umgang haben. Also das Spannendste ist ja eben, hat er jetzt mit deren Verhältnis, oder? Und wenn es dann klar ist, dann ist es überhaupt nicht spannend. Ist noch lustig, oder? Ist vielleicht noch einen Moment lang ein Sauhund oder so, aber dann ist es auch nicht spannend, oder? Und auch interessant, dass wir Männer 3,5 Milliarden Franken in der Prostitution ausgeben in der Schweiz. Und das ist ja meistens nicht so schön dort, oder so schmutzig. Und die Frauen geben nichts aus, weil mit diesen Hengstfarmen, das hat nicht funktioniert. mein 3,5, da macht nicht jede eine Steuererklärung, und das ist viel Geld. Oder? Das gibt dann wahrscheinlich noch viel höhere Beträge. Und eigentlich sind es ja viele Sachen, die man daheim haben könnte, aber wo man sich nicht getraut, weil man dann was denkt, das ist sie. Und sie findet, ja, aber auch wieder mal ein Gas geben. Oder? Und dann hat man so eine Sprachlosigkeit und dann geht man halt auswärts und dann ist es ein Deal. Oder? Also ich zahle, du hast nur machst. So, oder? Und für mich ist das ein bisschen auch eine Parodie auf die Gesellschaft, weil es spielt natürlich auch nicht in den schlechtesten Kreis, das Ganze. Und wenn man zwischen den Zielen eigentlich liest, dann sagt er im Moment, dass Sex soll ja spielerisch sein und nicht verknotzt. Und muss ja eigentlich jede Paargemeinschaft, wie sie immer definiert ist, mal einfach sagen, das ist ein Fußballfeld oder ein Spielfeld und was hat dort drinnen Platz? Und das kann man dann ganz langsam, aber vor allem vielmehr sagen, was hat dort drinnen nicht Platz? Und dann, der Rest ist eine riesige Option an Fantasie und an Miteinander. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was zwischen den Zielen durch. Und dann überhaupt so schlimm ist jetzt.
Nein, es ist überhaupt nicht schlimm, es ist mutig.
Ja. Also wir können jetzt nach der deftigen Sexszene im Herr Kaimi sein Buch, können wir schnell in ein Land schnell wechseln, wo eher ein bisschen brüdisch bei diesem Thema, USA. Caroline Rasser, wir sind schon fast am Schluss, aber Sie müssen uns gleich noch von Ihrem Abstecher nach Hollywood erzählen, wo Sie Anfang 20 dort hingegangen sind, eine Rolle gehabt haben in einer Miniserie, Scarlett hat die geheissen, so ein Nachfolg vom Winde verweht. Und dort haben Sie mit dem James-Bond-Darsteller, Timothy Dalton heisst er.
Ja, genau.
Also, wie ist das? Das ist ja noch aufregend. Ja. Anfang 20.
Es ist wahnsinnig weit weg jetzt, muss ich sagen. Mhm. Ich kann mich auch nicht mehr an alles ganz genau erinnern. Aber es war prägend. Also, ich bin extrem dankbar, dass ich das erleben durfte, weil ich kenne viele Schauspielerinnen und vielleicht wäre es mir ähnlich gegangen, wo immer ein bisschen von dem träumen und immer denken, oh, könnte ich doch auch mal. Dann ist da als erstes mal das Fernsehen, dann kommt der Film und dann das Ausland und ganz am Schluss Hollywood. Und bei mir war es eigentlich genau umgekehrt. Und das ist ein riesen Glück, dass ich dort in die Produktion reingerutscht, ich kann es nicht anders sagen, wirklich reingerutscht bin. Und dann plötzlich die Rolle hatte, irgendwie zuerst in Atlanta und dann in Irland noch. Und wirklich ein Teil geworden bin von diesem grossen Hollywood-Apparat. Und auch, ich bin nicht so lange dort, aber doch im Ganzen ein paar Wochen. Also genug für einen Einblick, genug für einen direkten Blick hinter die Kulissen und genug, um für mich genau zu merken, dass das für mich einfach der Apparat, der Nummer zu gross ist, um mich wirklich faszinieren. Also, da bin ich ganz, ganz ein kleines Rädchen in diesem riesen Ding und habe immer müssen fragen, bis ich ein bisschen verstehen konnte, warum etwas so ist, wie es ist. Und mich interessiert im Theater und im Fernsehen und im Film das Ganze. zu fest. Also, dass ich einfach möchte, so ein ganz kleines Figürchen drin sein. Dann lieber etwas Kleines mit einem Gesamtüberblick und auch mit einer kreativen Wirksamkeit aufs Ganze als so etwas. Aber es war super gewesen, muss ich sagen. Es war natürlich einmalig und das war etwas, was ich wahrscheinlich als Ganzes nie vergessen würde. Plötzlich so ein Wohnwagen und halt alles, wie man sich vorstellt. Wirklich, wie es in diesen Heftli und in den einschlägigen Medien auch dokumentiert wird und das mal können sehen, nimmt dann auch eine gewisse Sehnsucht danach. Also auch dort wird nur mit Wasser gekocht.
Wichtige Einsichten. Also, wir sind leider schon am Schluss. Caroline Rasser, Margot Gaimi, Sie haben gesagt, Sie sind, glaube ich, zwei Maniacs. Man hat gemerkt, Sie sind mit Leidenschaft an dem dran, was Sie machen. Und ich wünsche Ihnen für das weiterhin viel Elan, viel Freude auch. Danke vielmals, dass wir ein bisschen aus Ihrem Leben haben dürfen zuhören. Ein bisschen können hören, wie es Ihnen geht. Und ich wünsche allen einen schönen Sonntag und danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Merci.
Persönlich von heute ist live aus dem Taburettli zu Basel gekommen. Gäste von Anita Richner sind die Theaterdirektorin Caroline Rasser und der Arzt Marco Gaimi. Technik Roland Fatzer und Hedi Massoudi. Sie können das Ganze nochmal hören, sei es heute Abend ab 10 Uhr, auch wieder hier auf SRF 1 oder dann schon bald im Internet unter srf1.ch unter Sendungen von A bis Z bei Persönlich. Das Persönliche von nächsten Sonntag, das kommt aus der Lokremise St. Gallen. Zu Gast dann die ehemalige Skirennfahrerin Marie-Therese Nadig und der Flughafenpfarrer Walter Meier.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.